nicht immer der höchste Materialeinsatz bringt den meisten Erfolg oder auch die meiste Reichweite. Man muss das schaffen, authentischen Content zu machen, wo die Leute irgendwie nicht das Gefühl haben, sie kriegen die ganze Zeit was verkauft.
Tragen euch die German Gens schon alle vier wirtschaftlich? Könnt ihr davon leben?
Ohne Provokation oder ohne Grenzüberschreitung gibt es einfach auch keine Aufmerksamkeit.
Und ist der Begriff Existenzangst sehr präsent? Machen sich Leute viele Gedanken, wie sie sich beruflich verwirklichen?
Diese Reels leben, glaube ich, teilweise auch davon, dass man sieht, boah, das ist ein One-Taker, die haben sich da einfach kurz mal hingestellt, ist einfach so runtergesungen und dann stehen manchmal bei den Kommentaren nur, ich dachte, das wäre AI.
Raphael, Marcel, ihr seid zwei der vier German Gens. Freue mich total, mit euch zu sprechen. Um euch kurz vorzustellen, ihr studiert alle klassischen Gesang, habt klassischen Gesang studiert und irgendwann habt ihr euch dazu entschlossen, Videos aufzunehmen, die total viral gehen und ihr singt Chabos wissen, wer der Babo ist, auf eine sehr, sag ich mal, hochwertige vokale Art und Weise. Wie habt ihr euch zusammengefunden?
Also wir kennen uns alle aus dem Staats- und Domchor in Berlin, das ist der Knabenchor in Berlin, da haben wir viele Jahre zusammen gesungen und zwischen Gesangsstudium und Chabos wissen, wer der Babo ist, waren auch noch einige andere Entwicklungsstufen, die wir als Quartett so durchlaufen haben. Wir haben ganz, ganz, wie wahrscheinlich viele, früh angefangen einfach nach dem Chor proben zu denken, ja, vielleicht singen wir mal was zu viert. Ja. Und dann fängt man eben mit dem Repertoire an, was man so kennt. Das war viel romantische Männerchorliteratur. Und nach und nach haben wir eben gemerkt, fürs Publikum, aber auch für uns ist es eine spannende Entdeckungsreise, wenn wir uns eröffnen für andere Musikstile. Das war zuerst viel Barbershop oder Musik der 60er, 70er Jahre, Elvis und Co. Und irgendwann auf diesem Weg kam immer mal wieder von außen auch an uns herangetragen, der Wunsch, ja, könnt ihr nicht mal, weiß ich nicht, Bruno Mars singen oder vielleicht sogar was noch moderneres. Und wir hatten immer so unsere Vorbehalte, weil wir eben aus einer klassischen Gesangstradition kommen. Da hat man ja auch einen gewissen Anspruch daran, wie so Sachen sein sollen. Und irgendwann haben wir dann aber, glaube ich, einen Weg gefunden, wie wir das guten Gewissens machen können. Und heute ist uns das sogar ziemlich wichtig. Also wir wollen sowas machen, nicht nur um unserer selbst willen, sondern auch um andere Menschen für Gesang und A Cappella zu gewinnen, als das vielleicht in der Regel passiert.
Mhm, interessant. Also man muss ja sagen, ich komme auch so ein bisschen aus dieser Gesangsszene, von daher kann ich mir gut vorstellen, wie ihr euch da zusammengefunden habt und wie da so irgendwie das Geflecht am Anfang aussah. Man startet wahrscheinlich so mit so A Cappella-Wettbewerben, die dann aber schon aus klassisch angehaucht sind, ne? Und sukzessive habt ihr dann so ein bisschen auch euer eigenes Branding gefunden. Was natürlich jetzt viele wahrnehmen von euch, die euch vielleicht auch kennen, sind diese großen Social-Media-Accounts. Ne? Also man muss ja wirklich sagen, auf Instagram, auf TikTok, das sind ja 100.000, kumulativ glaube ich über 500.000, ne? die euch da folgen. Und ihr erreicht plötzlich Leute, die eigentlich sonst nichts mit Klassik am Hut haben. Ne? Habt ihr trotzdem eure ersten Steps erstmal so, ich sag mal so, in den normalen Regeln der Klassik irgendwie gemacht und seid dann ausgebrochen? Oder war der Wunsch von Anfang an da, direkt sich irgendwie auf eine ganz wildere Art und Weise zu positionieren?
Also am Anfang unserer Zeit wollten wir einfach nur zusammen singen, zu viert. Das war so der Startpunkt dessen. Und als wir dann nach dem A Cappella-Wettbewerb 2019 in Leipzig, das war ja so ein bisschen unser erster Durchbruch, vor der Frage standen, ja, was machen wir jetzt eigentlich in Konzerten, wenn dann die ersten Agenturen auf einen zukommen und fragen, ja, könntet ihr hier oder könntet ihr da? Da wird man dann eben damit konfrontiert und sieht, dass es eben neben der rein normalen A Cappella-Literatur auch anderes gibt. Und der andere Aspekt, der uns eben schon früh auf den Klassik-Festivals aufgefallen ist, war einfach, das Publikum ist alt. Das ist nicht schlecht, aber es ist einfach auffällig. Und wir hatten immer ein Interesse daran, das auch zu ändern und wollten einfach unseren Beitrag dazu leisten, neue Publikumsbereiche zu gewinnen. Und ich glaube, nach und nach durch die TikTok-Arbeit und die Instagram-Arbeit gelingt es auch. Ich weiß nicht, Marcel.
Ja, also ich muss leicht einschränken. Ich bin ja erst seit 2021 dabei. Ja. Also ich habe die ersten Schritte der German Gens so nicht mitgemacht, zum Beispiel bei dem A Cappella-Wettbewerb in Leipzig. Aber wir kannten uns alle drei eben schon früher oder von früher vom Staats- und Domchor. Und dann, als ich 2021 dabei war, da passierte quasi schon diese Transformation. Also ich habe zum Beispiel beim Vorsingen auch ein Stück von Elvis gesungen. Und dann haben wir sozusagen von diesem Start an eben versucht, das Repertoire in vielerlei Hinsicht auf populäre Musik zu erweitern.
Ja. Verstehe. Ja. Wann ging das los mit dem, ich sag mal, mit dem Social Media Fokus? Wann wurde das wirklich professionell?
Also relevant wurde es, also wir haben immer Instagram gemacht, aber relevant wurde es für uns vor allem mit unserem ersten Album. Das erste Mal richtig, da geht es ja dann einfach auch um Promotion, wie kann man das Produkt, was man eben über ja, viele Monate auch mit viel Mühe und auch finanziellen Einsatz von anderen hergestellt hat, einfach an den Mann und an die Frau bringen. Und da wurde uns dann klar, dass wir eben auch mit Unterstützung unseres ersten Labels versucht haben oder versuchen mussten, einfach anders auf Social Media zu agieren. Und da gab es auch das erste Mal die Idee, vielleicht Chartsongs auch auf die CD aufzunehmen oder zumindest für Social Media zu machen. Und da haben wir eben bei uns, würde ich sagen, auch noch eine gewisse Blockade gespürt. Wir haben dann ziemlich professionelle Musikvideos machen können, wobei man jetzt im Nachgang sagen muss, vielleicht war das auch eine Sackgasse, weil der Einsatz ist sehr, sehr hoch, aber der Output von den Aufrufzahlen vielleicht dann noch nicht so ganz anders jetzt eben mit den wirklich ja spontan aufgenommenen Reels von Social Media Hits. Da stehen Aufwand und Kosten dann irgendwie in einem besseren Verhältnis zueinander.
Ich habe noch einen ganz eindrücklichen Moment vor Augen. Da haben wir im kleinen Saal vom Konzerthaus, nicht so weit von hier in Berlin, ein sehr schönes Konzert gesungen. Und da saß eine Person von der Deutschen Grammophon im Publikum. Und die kamen nach dem Konzert zu uns und haben gefragt, können wir eigentlich auch was von Lady Gaga singen? Und das hat uns, ich will nicht sagen getriggert, aber es war irgendwie was jenseits unserer Vorstellungskraft an diesem Punkt war. Mhm. Aber letztendlich hat diese Person dann eigentlich den Nerv eigentlich schon ganz gut getroffen oder gespürt oder in uns was gesehen, wo wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir, wenn wir jetzt einen Song von Lady Gaga vor uns haben, prinzipiell nicht abgeneigt sind, den irgendwie für uns zu arrangieren und daraus eine tolle Nummer zu machen.
Ich meine, es ist ja auch einfach eine musikalische Herausforderung, die interessant ist. Aber ich glaube, was ja wahrscheinlich für jeden Musiker irgendwie wichtig ist, man hat so ein Bild von sich selbst, wie man sein möchte und was man machen möchte. Und dazu muss es irgendwie passen. Und diesen Weg zu finden, wie wir das mit gutem Gewissen machen können, das hat einfach auch ein bisschen Zeit gekostet. Wir haben da viel rumprobiert und ich glaube jetzt mit dem, wie es jetzt ist, das ist eben weder ganz das eine noch ganz das andere, sondern versucht eben zwischen den beiden Welten zu vermitteln. Und so sehen wir uns auch in der klassischen Musikszene. Wir versuchen, junge Menschen ranzuholen. Wir versuchen aber auch, den Gedankenhorizont zu erweitern. Und am Ende muss man eben seinen Unique Selling Point irgendwie auch finden. Man muss eben sagen, okay, das sind die German Gents. Und nur nachmachen, in Anführungsstrichen, von dem, was andere schon vorher gemacht haben, das reicht in der Regel nicht.
Aber es ist ganz interessant, dass ihr sagt, hat mir auch im Vorgespräch, dass ihr auch so ein bisschen dazu gedrängt wurdet, von eurem ersten Label euch zu überlegen, Mensch, wie könnt ihr das marketingmäßig ein bisschen aufpäppeln, ein bisschen zugänglicher machen? Und dann aber auch gesagt habt, das entspricht uns erstmal nicht. Also das ist ja auch so die typische klassische Reaktion eines, weiß ich nicht, 21, 22-jährigen Sängers, Sängerinnen, die da irgendwie sind. Und ne, macht man erstmal nicht und dann öffnet sich das irgendwie Schritt für Schritt. Wie professionell ist jetzt schon euer Social Media Setup? Also ich habe mir natürlich viele Videos angeschaut, nicht nur jetzt in Vorbereitung auf den Podcast, sondern generell, weil wir uns ja eigentlich kennengelernt haben dadurch, dass ihr bei unserer Agentur eine Website in Auftrag gegeben habt. So haben wir uns, glaube ich, noch mal ernsthafter kennengelernt und jetzt auch uns sozusagen für diesen Podcast entschieden. Da zurück, habt ihr irgendwie Videograf, Ton dabei? Also wie professionell ist schon das Setup oder stellt ihr euch einfach mit dem iPhone hin und macht ein Video?
Also das ist der Kern. Ja. Wenn wir jetzt ganz normale Reels aufnehmen, dann ist es so, wir haben natürlich für bestimmte besondere Videos oder Reels ein Team, was wir ansprechen können. Wir haben einen tollen Kameramann, Johannes Joost, können wir sehr empfehlen. Wenn wir mit denen oder ihm und seinen Assistenten dann eben drehen, dann ist es auch mal ein anderes Arbeiten. Es kommt aber einfach darauf an, was am Ende rauskommen soll. Wir haben eben früh gelernt, nicht immer der höchste Materialeinsatz bringt den meisten Erfolg oder auch die meiste Reichweite. Man muss das schaffen, authentischen Content zu machen, wo die Leute irgendwie nicht das Gefühl haben, sie kriegen die ganze Zeit was verkauft. Und das wollen wir auch nicht. Also wir wollen euch nicht die ganze Zeit was verkaufen, sondern wir wollen einfach auch schöne Musik machen.
Ja, und diese Reels leben, glaube ich, teilweise auch davon, dass man sieht, wow, das ist ein One-Taker, die haben sich da einfach kurz mal hingestellt, ist einfach so runtergesungen und dann stehen manchmal bei den Kommentaren nur, ich dachte, das wäre AI oder sowas, aber es lebt einfach davon, dass man diesen echten Moment irgendwie dann gut einfängt und es eben nicht so überprofessionalisiert mit ja. Ton und Kamera. Ja.
Also für alle, die die German Gen Z so nicht kennen, schaut euch wirklich mal die Videos an. Was ich beachtlich finde, ist einfach auch, auf welchem hohen vokalen Level das stattfindet. Ne? Also wenn man euch sieht in diesem Video, ist der intuitive Gedanke, das sind ja mehr als vier Stimmen. Also man nimmt, ne, dass das nur ihr vier seid und diesen Klangkörper bildet, das finde ich schon wirklich besonders. Unbedingt mal reinschauen. Und was ihr macht, ist, ihr greift natürlich auch absolut Trends aus der Zeit auf. Ne? Also irgendwie dieses Dame und Grr oder irgend sowas. Ne? Das sind ja alles so Sachen, die kommen irgendwie auf und dann sagt ihr, Mensch, das machen wir jetzt irgendwie nach. Wer ist da so bei euch derjenige, der da die Trends scoutet und dann sagt, komm Mensch, das wäre doch witzig. Wer ist das?
Ja, also einer von euch? Ich schaue sehr, sehr viel TikTok, nicht privat. Das würde ich natürlich nie machen.
Das ist dann beruflich. Genau,
aber nein, also wirklich. Ich meine, wir versuchen jetzt nicht auf Krampf alles mitzunehmen, was es gibt, aber es gibt ja doch in, also wenn man sich viel im Social-Media-Raum bewegt, dann merkt man eben, es gibt Trends, die sind nach 2-3 Tagen wieder vorbei und es gibt Sachen, die halten sich ein bisschen länger und wir versuchen mit größtmöglichem Feingefühl das abzugreifen, dass da bestimmt auch mal was dabei ist, wo der ein oder andere sagt, hätte das jetzt sein müssen, das ist auch ein Teil des Spiels, also ja. Ohne Provokation oder ohne ja, Grenzüberschreitung gibt es einfach auch keine Aufmerksamkeit. Und wir versuchen es aber immer so zu machen, dass es eine gewisse Würde behält und auch einen musikalischen Anspruch hat, der einfach nicht hinter das zurückfällt, was wir auch auf der Bühne machen würden, ja. Eben mit anderer Musik.
Ja, und man braucht aber, oder wir brauchen auch Fantasie, wenn wir das erste Mal einen neuen Trend jetzt von TikTok sehen oder hören und denken, wie soll das denn werden? Wie können wir das denn in A Cappella-Musik umsetzen? Mhm. Es gibt Sachen, das geht tatsächlich nicht. Aber bei anderen Sachen, also wir haben ja Armin, unseren Arrangeur, der bei uns Tenor singt, der ist einfach wahnsinnig schnell und unglaublich begabt darin, das einfach in schnell zu erfassen und in Musik zu bringen. Und dann manchmal ist es dann, klingt es so logisch danach, also so, dass man denkt, ja, warum war das nicht schon immer so? Oder dass diese Version dann vollwertig für sich steht. Mhm. Ja, das schafft er.
Ja, das ist also, ich meine, das Arrangieren, was Armin macht, ist einfach ein klassischer Maßanzug. So, er weiß einfach genau, was ja. wir können, wo unsere Qualitäten liegen als Ensemble, aber auch als Individualperson. Und ja, ich meine, das ist natürlich großer Teil unseres Glücks, dass wir mit Armin jemanden haben, der das einfach innerhalb von wenigen Stunden gut machen kann. Mhm. Und wir dann eben dementsprechend schnell auch auf die Trends reagieren.
Ja, absolut. So deckt ihr euch quasi alles bei euch in-house, ja. wenn man so will, ja. ab. Ja. Seid einfach sehr agil und schnell. Und auch noch unabhängig. Ne? Also ich nehme euch wahr, ihr arbeitet zwar mit Agentur und Co., aber ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt auch so interagieren, auch vorher die Wochen, dann ist, ihr entscheidet schon, was ihr macht. Ne? Also da ist ja. jetzt keiner drüber. Und
ja, ja. Wir haben auch Spaß daran, Dinge selber zu machen.
Ja.
Wir mögen unser eigenes Tempo. Mhm. Wir mögen, dass wir selber in der Lage sind, Dinge anzustoßen, die wir für wichtig halten oder mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen wir gern zusammenarbeiten mhm. wollen.
Ja.
Aber trotzdem gibt es natürlich immer ein Punkt, wo man sich dann, also wenn man sich weiter professionalisieren will, wo man starke Partner in vielerlei Hinsicht braucht. Ja. Aber erstmal die Arbeit, die wir machen können, machen wir gern allein.
Ja, also wir arbeiten mit verschiedenen Agenturen, wie du es gesagt hast. Wir haben auch ein Management und wir haben ein Label. Aber wir versuchen unser Setup so zu machen, dass wir als vier German Gens immer die sind, die entscheiden. Das ist einfach das mhm. Wichtige. Wir vertrauen sehr auf den Rat derer, mit denen wir zusammenarbeiten und es sind einfach auch viele tolle Leute, aber aus dem, wie wir uns entwickelt haben und auch über die Jahre haben wir einfach die Erfahrung gemacht, bestimmte Entscheidungen auszulagern ist schwierig. Da verliert man einfach dann sein künstlerisches Profil oder auch eine gewisse Art von Antrieb. Marcel hat es gesagt, wir machen einfach Sachen auch gerne selbst. Ja. Wir wollen Sachen ausprobieren, wir wollen irgendwie, wir haben auch Spaß am Geschäft, also so. Deswegen gibt es keinen Grund, einfach alles aus der Hand zu geben. Gleichzeitig muss man auch sagen, wir kommen jetzt an einen Punkt, wo man nicht mehr alles selber machen kann. Und da ist eben wichtig, sich die Leute so auszusuchen, dass das trotzdem passt.
Das wollte ich sagen, weil im Endeffekt jetzt, ihr seid gerade an so einem Sweet Spot, ja? Also so nehme ich es von außen wahr, ne? Also ihr habt jetzt die ersten großen, sag ich mal, irgendwie Partnerschaften mit der NFL, ja, war ich auch beim Footballspiel in Berlin und sehe, ihr singt die Nationalhymne. Also, ne, da muss man erstmal reinkommen. Jetzt habt ihr mit Gallery Voice schon, glaube ich, seit langem einen Deal, ne? Dann Viva Con Agua und so. Also da kommen jetzt Partner, die werden auf euch aufmerksam, die sehen die Social Media Reichweite. Was ich mir denke, in ein paar Jahren, sagen wir, das wächst alles und entwickelt sich, ja, seid ihr vielleicht dann mit Partnern in einer geschäftlichen Beziehung, die euch nicht mehr so viel Freiraum geben. Habt ihr vor diesem Gedanken irgendwie Angst oder wie möchtet ihr das steuern?
Also Angst haben ist, glaube ich, in der Geschäftswelt genauso wenig wie im Leben irgendwie ein guter Ratgeber. Wir schauen immer im Moment, was für uns gut ist und was wir machen wollen. Manchmal muss man Kompromisse machen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, bei allem, was wir tun und was würde ich auch sehr raten für junge Künstler draußen in der Welt, entscheidet selbst, ihr seid euer eigener Herr, eure eigene Herrin, weil wenn man diese Eigenständigkeit einmal verliert, dann wird man einfach zu einem, ja, Art Vasallen und kann auch dann sich nicht mehr so leicht aus so einer ja, Abhängigkeit lösen. Mhm. Das ist ja das Entscheidende. Also, ja, ich würde sagen, in der Situation entscheiden und
wir wissen, was
ja,
ich meine.
Genau,
ne?
Also na klar.
Ist irgendwie Management drüber, dann sagt das Label, bitte nur noch das, exklusiv hier und irgendwie habt weniger Freiraum. Das meine ich, ne? Ja, also zu dieser also, Gedanke.
Man muss immer Kompromisse machen, das ist klar. Und man kann nicht alles haben und die volle Freiheit, das ist klar. Aber entscheiden sollte man selbst, würde ich sagen.
Und entscheidend ist natürlich auch, ob man Spaß an der Sache hat.
Ja.
Also egal auf welchem Niveau, egal ob da viel Geld im Spiel ist oder es um Charity-Sache geht oder sonst sowas.
Ja.
Es muss immer, also wir müssen immer denken, oh, das war jetzt eine coole Sache und mal gucken, ob wir von dem Punkt vielleicht noch ein Stück weitergehen können und dass wir Bock haben und dass wir sagen, ja, das ist auch oder passt gut zu einem A Cappella-Quartett.
Ja, aber Kompromisse müssen immer sein, das ist klar.
So ein bisschen Common Sense dann, ne? Ja. Aber das ist trotzdem, beobachten wir weiter. Ja. Also das ist bestimmt spannend, was sich da tut und entwickelt. Bin ich sehr gespannt von außen. Was ich euch fragen wollte, tragen euch die German Gens schon alle vier wirtschaftlich? Könnt ihr davon leben?
Also man könnte davon leben, aber wir arbeiten daran, dass wir das auch tatsächlich machen können. Wir sind ja nicht in einem luftleeren Raum German Gens geworden, sondern sind natürlich irgendwie auch im Berufsleben und es ist so unsere Aufgabe für dieses und das kommende Jahr, denke ich, dass wir uns da alle voll und ganz drauf verlassen. Ist ja nicht nur die Frage sozusagen, ob man davon leben kann, sondern ob es auch eine ausreichende Perspektive für die nächsten 10, 15 Jahre bietet und da arbeiten wir dran.
Genau.
Verstehe. So viel gibt es da nicht hinzuzufügen. Ja. Was natürlich interessant ist, wenn man auch mit Quartetten und Co. spricht, dann irgendwie konzentrieren die sich meist auf das als Hauptbesetzung, aber haben trotzdem dann noch Lehrtätigkeiten nebenbei. Sichert ihr euch auch in Anführungszeichen so ein bisschen ab mit, sag ich mal, fixen Sidejobs? Ich meine, ihr seid ja auch vom Alter her, darf man sagen, also ihr seid ja alle um 25, da sind wir auch gleich alt, ne? Und Marcel, du bist aber schon
unbedeutend älter.
Genau. Das lassen wir jetzt mal offen, ja. Wie alt genau, aber dennoch so ein bisschen die Frage, also ihr seid jetzt mit den Unis fertig, German Gens, guckt ihr parallel, ob man irgendwie vielleicht eine Lehrposition und Co. oder wie sichert ihr euch so ein bisschen ab? Ja.
Also ich meine, wir haben alle ein kleines oder größeres Nebenjob-Getour, aber der Fokus ist schon darauf, dass wir es jetzt schaffen, einfach mit den German Gens zu arbeiten. Und man kann auch nicht, also jetzt muss man ja auch nicht drum herum reden, sozusagen Marcel ist in der Stelle und das ist einfach auch wichtig.
Was für eine Stelle?
Ich singe in der Staatsoper hier unter den Linden im Chor.
Ja.
Und Thomas zum Beispiel ist im Opernstudio hier in Berlin. Mhm. Also jeder hat so ein bisschen sein Tun.
Ja.
Und natürlich während unserer Studierzeit waren wir natürlich auch Aushilfen in professionellen Projektchören oder haben Opernproduktionen, Konzerte gemacht. Also alles, was man eben macht, um als Sänger sich zu vervollkommnen, will ich mal sagen. Und das ist auch sehr wichtig, da auch solistisch weiterzukommen und seine Stimme zu pflegen und besser zu werden. Und das hilft letztendlich alles auch immer German Gens, weil unsere Ensemblefähigkeit, die haben wir natürlich schon von klein auf, sage ich mal, dadurch, dass wir so lange in der Ausbildung beim Staats- und Domchor und darüber hinaus waren.
Ja.
Und trotzdem ist es wichtig, sich auch als Individuum, sage ich mal, zu pflegen und da das nicht zu vernachlässigen.
Ist die gleiche Sache mit der Abhängigkeit. Also wenn man gut zusammen singen und arbeiten will, dann muss jeder auch das Gefühl haben, er könnte jederzeit was anderes machen. Dann gibt einem eine große Freiheit.
Mhm.
Und ja, trotzdem glaube ich, dass jetzt einfach so ein Punkt erreicht ist, wo wir das in den nächsten Jahren mal probieren können.
Ja.
Und dann muss man eben schauen, wie weit das trägt.
Absolut. Lasst uns über ein anderes Thema sprechen, nämlich das Thema Existenzangst im Klassikmarkt.
Gute Überleitung.
Total, ne? Weil ich glaube, dass das vielen jungen Menschen, die sich in diesem Bereich ausbilden lassen, durch den Kopf geht. Ihr seid da nochmal viel näher dran. Ja? wie tickt gerade euer musikalisches Umfeld auf das, was im Markt passiert, auf Kürzungen? Ist der Begriff Existenzangst sehr präsent? Machen sich Leute viele Gedanken, wie sie sich beruflich verwirklichen?
Ich würde sagen, im Gesangsbereich kommt es auch ein bisschen auf Zufälle an, und damit meine ich, welche Stimmgruppe man ist. Mhm. Also jetzt gerade heute gehört, es gibt zum Beispiel eine Ausschreibung für Bass 1 an der Oper, und da gibt es irgendwie über 80 Bewerbungen für eine Stelle, was sehr viel ist. Und dann zum Beispiel bei tiefen Altstimmen oder tiefen Bassstimmen gibt es einen Bruchteil davon. Und die haben dann plötzlich ganz andere Chancen auf demselben Markt. Mhm. Und da würde ich sagen, ist es sehr ungleich verteilt, aber natürlich mit Subventionskürzungen oder Diskussionen über Schließungen von Institutionen oder Häusern verkleinert sich ja quasi der Markt bei gleichem oder höherem Angebot an Leuten. Es kommen ja auch viele aus dem Ausland nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum, eben weil hier so viele musikalische Möglichkeiten bestehen.
Ja.
Und das heißt, hier ballt sich alles zusammen und dann ist es natürlich alles sehr umkämpft.
Ja. Ja. Also ich glaube, vielen ist es jetzt wirklich erst in den letzten vielleicht 1,5 bis 2 Jahren bewusst geworden, was da auf viele oder uns alle zukommt. Ich glaube, ein bisschen einerseits, was Marcel beschrieben hat, stimmt natürlich. Und andererseits ist auch immer die Frage, wohin bin ich bereit zu gehen? Was bin ich bereit zu machen? Die klassische Gesangsausbildung, zumindest jetzt in unserer Erfahrung, würde ich sagen, ist sehr stark darauf ausgerichtet, solistische Opernsänger auszubilden. Mhm. Aber für die gab es immer schon zu wenig Stellen. Es gab immer Menschen, die dann nach dem Studium irgendwie gemerkt haben, ja, ich fange an zu unterrichten oder ich gehe in den Chor, oder auch bewusst, nicht nur als sozusagen schlechtere Wahl, sondern auch, weil sie es einfach wollen. Und ich glaube, es werden einfach immer mehr Leute vor die Frage gestellt, wie können sie eine musikalische Gesangskarriere oder vielleicht auch, also sicherlich auch in anderen Bereichen der Musik, tragfähig gestalten. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, sich nicht zu früh zu stark zu fokussieren, sondern mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen und zu schauen, was macht mir Spaß, was kann ich gut machen, weil nur wenn man auch mit Einsatz und Freude dahinter steht, kann man daraus eine Karriere machen. Also,
gut, das ist klar. Ne? Dennoch, ja, so ein bisschen der Punkt, spricht man darüber? Also man hat irgendwie die Kommilitonen, spricht man darüber, Mensch, in welchem Format könntest du dich ökonomisch verwirklichen? Was ist deine Stärke? Wo kannst du nochmal eine Nische finden? Was könnte vielleicht klappen? Oder ist das irgendwie gar nicht Thema? Jeder macht so, singt so vor sich hin, in Anführungszeichen mal platt gesagt, ja, und plötzlich ist jetzt die Uni vorbei und jetzt, wie geht's jetzt weiter?
Ja, also ich glaube, für die Leute, die sich von Anfang an ganz stark als Opernsolist sehen, die schränken sich quasi von Beginn an bewusst ein, aus der Leidenschaft heraus, und das ist völlig in Ordnung. Aber denen muss sozusagen auch bewusst sein, dass die Fallhöhe natürlich dann umso größer ist, wenn man sich selbst keinen Spielraum gibt. Mhm. Und wir beide zum Beispiel oder auch die anderen beiden von German Gents, wir haben eben zeitgleich zur Solistenausbildung eben immer links und rechts geschaut, was kann man machen, in welchen Gruppen kann man mitmachen, wo kann man in Ensembles neue Leute kennenlernen und sich da so ein bisschen verbreitern.
Ja, also ich glaube, dieses darüber sprechen war lange wenig. Also es gab bestimmt immer einige wenige, die irgendwie auch die ökonomische Seite mit im Blick hatten. Ja. Aber ich glaube, die meisten studieren ja nicht Gesang, weil sie jetzt steinreich werden sollen oder wollen, sondern weil sie einfach gern Musik machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Gleichzeitig glaube ich, dass die Universitäten oder die Hochschulen auch eine große Verantwortung haben, das den Musikerinnen und Musikern von vornherein klar zu machen. Es wird nicht jeder eine tolle Orchesterstelle kriegen, es wird nicht jeder Operndiva werden oder jede. So, also, und das in der Ausbildung auch mitzudenken, das ist, glaube ich, was an vielen Stellen noch nicht ausreichend passiert. Viele Hochschulen haben Angebote, die sind dann aber freiwillig, da muss man sich dann wiederum für entscheiden. Das trifft dann wieder nur die ohnehin darüber nachdenken. Ja, und ich glaube, man hat in den letzten Jahren eher das noch verschärft, indem man gesagt hat, ja, noch mehr singen, noch weniger drumherum an den Seiten. Und ich glaube, da, wo diese Gedankenerweiterung passiert und man eben auch über ökonomische Aspekte spricht oder ja, einfach auch über den Lebensaspekt, was bedeutet Sänger oder Sängerin sein, Musiker sein, da hilft man den Menschen, dass sie nicht in diese Fallhöhe geraten, wo es dann einfach auch richtig schmerzhaft werden kann. Wenn man 7 oder 8 Jahre studiert hat und dann findet man keine Stelle, das ist ja einfach doof.
Absolut. Das muss man auch mal sacken lassen, finde ich.
Ja.
Finde das auch nicht gut. Ich habe BWL studiert, klar, das ist eine ganz andere Welt. Ja. aber da wirst du einfach von vornherein durch das Umfeld darauf vorbereitet, welche, ja, was erwartet dich ökonomisch am Markt und wie kannst du es für dich nutzen? Und ich glaube, das passiert in diesem klassischen Hochschulkontext viel zu wenig und ich finde es fast naiv. Also in dem Zeitalter, finde ich, muss man darauf mehr vorbereitet werden. Natürlich, es wird immer so sein, der eine hat da mehr Potenzial selbst, bringt mehr irgendwie natürliches Talent für geschäftliche Dinge mit, der andere weniger. Ja, das ist, glaube ich, unabdingbar. Und dennoch so ein bisschen Erwartungen kommunizieren, Auswahlverfahren vielleicht auch verschärfen, keine falschen Illusionen und Träume versprechen. Ja, denn das passiert. Ne? Ja. Und ich glaube, das müsste man auf jeden Fall verbessern.
Ja, das. Und es geht ja aber auch einfach darum, Hands-on-Fähigkeiten zu haben, die einmal das Vermarkten betreffen, aber auch, wie unterrichte ich gut? Wie kann ich, weiß ich nicht, also wie kann ich sozusagen auch andere Dinge, die vielleicht nicht im Kern der Musik sind, gut gestalten? Das kann ja auch für jeden was anderes sein, so. Aber diese Möglichkeiten mitzudenken ist, glaube ich, wichtig, damit nicht zu viel,
Also wie man sozusagen selbst unternehmerisch denkt, ohne abhängig zu sein von einem subventionierten Markt, der jederzeit sich ändern kann, aus politischen Gründen oder warum auch immer, aus finanziellen Gründen, sondern dass man, so wie wir jetzt sozusagen auch versuchen, ein Produkt zu schaffen, an dem man quasi nicht vorbeikommt. So
ist, genau. Absolut. Mhm. Wo ihr selbst entscheiden könnt, wie es platziert, wo ihr Reichweite aufbaut, euch Leute direkt Vertrauen schenken. Absolut. Total, total, total. Ist natürlich jetzt auch leicht gesagt aus eurer Perspektive, ne? Wenn es gut läuft, dann guckt man jetzt da so drauf. Dennoch, wie geht euer Umfeld damit um? Sprecht ihr viel mit noch Kollegen aus der Uni? Was sagen die zu eurer Ausrichtung? Wie bewerten die das?
Ach, also wir freuen uns immer über das, was uns die Kollegen oder Freunde sagen. Es ist ja viel auch einfach musikalischer Input. Und gleichzeitig glaube ich, dass diese Sensibilisierung jetzt schon stattfindet, weil es ja auch einfach politisch Thema ist, wie geht's mit der Kultur weiter? Man merkt jetzt wirklich, in den Haushalten, das knirscht gewaltig. Und wir wissen alle, Kultur ist in der Regel eine freiwillige Leistung der Kommunen oder auch im Bund und in den Ländern. Das heißt, das ist einfach ein Punkt, wo gespart werden kann. Mhm. Und das wird auch passieren. Aber ich glaube, es bringt nichts mit irgendwie Argwohn oder Trauer, dem entgegenzublicken. Ich glaube, man muss für die Kultur kämpfen. Das ist klar und das ist richtig. Jede Subvention, die wir haben, ist auch etwas wert. Aber es geht auch anders und es gibt im Musikmarkt heute schon Leute, die das beweisen. Und wir wollen es probieren, es auch uns in diese Richtung zu entwickeln und eben nicht mehr nur in subventionierten Klassikfestival oder im Festivalbetrieb zu singen, sondern wir veranstalten ja auch selber und schauen, dass wir eben neue Partner kriegen, die auch veranstalten und Lust haben, mit uns das zu gestalten. Und ich glaube, jetzt in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, haben viele dieses Bewusstsein und haben auch Lust, was zu machen, ihr eigenes Ding zu machen. Und da versucht man sich dann eher gegenseitig zu bestärken oder sich auch zu helfen und zu sagen, hey, ich mach dies und jenes nebenbei. Könntest du mal bei uns hier irgendwie, weiß ich nicht, filmen oder Kamera machen und so. Ja. Sind ja irgendwie viele Sachen, die die Leute dann halt so machen. Und ich glaube, in dieser Art und Weise kann man sich dann gegenseitig auch stärken.
Absolut. Ich fand's so spannend, denn ich saß in einem Vorgespräch mit dem Geschäftsführer von München Musik und ihr müsst euch vorstellen, haben wir natürlich auch über das Thema Berlin gesprochen und er hat die Zahlungsbereitschaft der Endverbraucher kritisiert und zwar wie folgt, er hat gemeint, wenn man gewohnt ist, dass ein Ticket eh nichts kostet, dann hat man auch keine Zahlungsbereitschaft dafür. Ja, also ist natürlich sehr überspitzt gemeint und dennoch so ein bisschen die Aussage, dass hier eigentlich fast alles tot subventioniert ist, weil die Sachen zu wirklich Dumpingpreisen angeboten werden und die Leute gar nicht mehr gewohnt sind, ne, für eine Karte was zu zahlen, in Anführungszeichen. Und der Markt, der bricht jetzt hier zusammen. Ne? Und man hat vielleicht das Publikum an zu niedrige Preispunkte konditioniert. Das ist in München jetzt beispielsweise oder woanders dann schon anders, ja, preislich angesiedelt. Und das ist so ein bisschen der Take irgendwie zu Berlin. Was nehmt ihr noch in Berlin gerade wahr? Also, die Umbruchsphase ist jetzt gerade total präsent. Merkt man das schon im Chor? Wird darüber gesprochen? Sind wir nächstes Jahr noch die Anzahl an Sängerinnen und Sängern oder ist das noch nicht so präsent?
Ja, also ich sag mal, diese Häuser, das ist trotzdem immer noch so ein bisschen die Insel der Seligen vielleicht. Also das ist schon alles immer noch sehr hoch subventioniert und das ist auch so planbar, dass man da weiter so arbeiten kann. Mhm. Ab einem bestimmten Punkt kann man bestimmte Qualität auch nicht mehr bringen, würde ich sagen, oder bestimmte Opern nicht mehr spielen, weil das einfach nicht klingt oder zu risikoreich ist, wenn dann Leute fehlen aus verschiedenen Gründen, dann ist das zu fragil. So, aber natürlich nehme ich oder wir oder Leute an einem Haus wahr, dass der Gürtel enger geschnallt wird und dass es da Diskussionen gibt, auch innerhalb von der Gewerkschaft zum Beispiel. Das ist ja im Chor da alles auch gewerkschaftlich organisiert.
Verstehe.
Und diese Haushaltspläne werden auch ab und zu diskutiert und dann wird da geschaut, was man machen kann. Aber diese Stellen sind noch soweit natürlich sicher.
Mhm. Ja. Nee, ich meine, es ist ja, hat immer beide Seiten, würde ich sagen. Was du beschrieben hast mit der Zahlungsbereitschaft in Berlin. Ich glaube, Berlin war immer oder ist schon seit langem auf jeden Fall ein Schmelztiegel. Da passiert so, so viel und ist ja auch, was wir als Ensemble merken, ist dadurch auch ein hartes Pflaster, sich hier durchzusetzen. Und die Kunden und die Gäste sind ja beides, sind einfach auch gewohnt, zu guten oder günstigen Preisen ins Konzert zu gehen. Was ja prinzipiell auch schön ist, wenn sich das jeder leisten kann. Ja. Also gleichzeitig muss man halt sagen, dass man jetzt in der Situation, wo wir sind, da als Gesellschaft sagen muss, wie können wir Kultur als Wert auch erhalten? Und da gehört in so einer Situation dann schon auch dazu anzuerkennen, dass Kunst nicht umsonst ist. War sie nie. Wir haben es lange geschafft, es aus Gemeinwohlinteresse auch so zu tragen, dass der Staat diesen Auftrag ganz erfüllt oder nahezu ganz erfüllt. Das kann er jetzt nicht mehr, das kann er nur noch an einigen Stellen und es ist auch wichtig und bleibt auch wichtig, damit eben jeder Zugang dazu haben kann. Und auch wir in der jetzt in Anführungsstrichen Privatwirtschaft müssen uns fragen, wie können wir diesen Auftrag erfüllen? Wir sind ja nicht nur jetzt Leute, die einfach was verkaufen, sondern wir machen Kunst. Ja. Wir wollen auch in Zukunft, dass irgendwie jeder daran teilhaben kann. Und wenn wir jetzt unsere Konzerte veranstalten, dann schauen wir einerseits, dass wir natürlich damit irgendwie einen vernünftigen Gewinn erzielen. Und trotzdem versuchen wir auch immer Tickets für 10 € mit dabei zu haben, dass man einfach sagen kann, hey, das ist dann vielleicht nicht der beste Platz so oder irgendwie gibt ihn nur an der Abendkasse oder so, aber es muss auch sein. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns einfach gerade. Der Künstler oder die Künstlerin muss von was leben und gleichzeitig ist Kunst nicht wie jedes andere Produkt einfach nur was man zum höchstmöglichen Preis sozusagen an den Mann oder an die Frau bringen sollte.
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass, wie Raphael schon gesagt hat, Berlin einfach ein sehr spezielles Pflaster ist. Also man braucht ganz andere Ressourcen oder ganz andere Kraft, um etwas ins Rampenlicht zu rücken, dass man oder dass die Stadt gar nicht daran vorbeikommt oder alle das quasi sehen. Mhm. Dieser Punkt, bis der erreicht ist, der ist ungleich länger als zum Beispiel jetzt in München oder anderen Städten, wo das viel logischer ist, da an Spot ABC passiert an dem Abend dies und jenes und da ist man dabei oder nicht. Aber Berlin ist einfach auch so groß und verteilt sich so.
Ja, und die Interessen sind so unterschiedlich.
Historisch gewachsen, dass es sozusagen sehr weit alles weitläufig ist. Da habe ich manchmal auch keine Ahnung, was in einem anderen Stadtbezirk los ist. Mhm. Gar nicht.
Ja. Mhm, absolut. Sprechen wir ein bisschen über, sag ich mal, eure Ziele, wie ihr euch jetzt strukturieren wollt. Ihr habt tolle Partnerschaften gewonnen. Ich habe kürzlich ein Video in Kollaboration mit Edeka gesehen. Mhm. Wie kommt sowas zustande?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also viele Marken kommen auf uns zu. Wir schreiben auch manche direkt an, weil wir denken, dass es irgendwie sinnvoll und auch spannend sein kann in der Kooperation. Und jetzt bei Edeka weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr, wie es da war. Ich meine, wie immer versuchen wir irgendwie für unsere Followerinnen und Follower nicht nur irgendwie Werbung zu schalten, sondern trotzdem eine gute Idee mit reinzubringen und dass es einfach unterhaltsam ist. Und ich glaube, jetzt in dieser Edeka-Kooperation ist es wirklich gut gelungen. Da kann man Armin Danke sagen und unserem tollen Kameramann Danke sagen. Und das ist irgendwie für uns natürlich ein Standbein geworden, was jenseits der Musik funktioniert. Ist auch Teil dessen, dass wir eben gesehen haben, ja, okay, der Klassikmarkt wird enger. Wie können wir als Ensemble uns Freiheiten, schaffen, mit denen wir dann natürlich auch finanziell sozusagen abgesichert sind und auch irgendwie in unserer Professionalisierung Investitionen tätigen können, die wir vielleicht sonst aus den reinen Konzerttätigkeiten nicht schaffen würden. Ja.
Ja, und es geht auch immer darum, sehen wir in einer Idee etwas, was wir witzig finden oder wo wir sehen, daraus kann man was sehr Spezielles machen. Denn es ist natürlich nicht das Normalste der Welt, dass einfach 4 Jungs da stehen und irgendwie dass das dann schon die Werbung ist, sondern dazu gehört ja noch viel mehr, also wie das geschnitten ist und welche Szenen es gibt und dass es ein Produkt ist, wo man uns als German Gents immer klar erkennt, aber wir auch oder die Zuschauer sehen, da machen sie sich über sich selbst lustig oder es gibt einfach Momente, dass es für viele Gruppen interessant wird, die uns vorher noch gar nicht gesehen haben.
Was habt ihr nochmal genau gemacht im Edeka? Irgendwas um Weihnachten drum war?
Genau, also das war eine Weihnachtskampagne von Edeka und wir haben auf den wunderbaren Song Winter Wonderland, so heißt übrigens auch unser neues Album, haben wir einen Edeka-Songtext gedichtet und in Abstimmung mit dem Marketing von Edeka versucht eben da deren Weihnachtszeit ein bisschen musikalisch zu versüßen. So.
Verstehe.
Ja, und wir machen halt dann gerne auch Quatsch vor der Kamera und ich glaube, das ist irgendwie die Mischung, die es braucht. Mhm. Es darf, also bei allem, was wir auf Social Media machen, versuchen wir, uns nicht zu ernst zu nehmen. Ja. Das ist einfach das, was das überhaupt auch möglich macht. So.
Ja. Ich kaufe euch das auch wirklich ab, muss ich sagen, denn ihr verwässert eure Marke nicht. Also ihr habt nur tolle Partnerschaften bis jetzt. Es ist sehr gut strategisch gesteuert von außen, finde ich. Wirkt sehr hochwertig. Also haben wir auch drüber gesprochen, NFL, jetzt Gallery Voice und so. Also ihr könnt ja wahrscheinlich auch viel mehr machen, ja, mit vielleicht Marken, die nicht so gut zu euch passen, wo man sich erstmal wundert, wie kommt jetzt der Bezug her, ne? Nur um Reichweite. Das blendet ihr bewusst aus. Was sind denn so Brands, mit denen ihr, vielleicht hört jemand zu, ja? Was sind so Brands, mit denen ihr mal gerne arbeiten würdet? Wo sagt ihr, Mensch, da wäre, ist euch schon mal was durch den Kopf gegangen, wenn ihr es sagen könnt, weiß ich nicht.
Ja, also, liebe Deutsche Bahn, ja, wir sind häufige Kunden und fahren sehr, sehr viel. Wenn ihr mal Lust habt, was mit uns zu machen, wir sind am Start. Also alles rund ums Reisen ist sowieso für uns immer interessant, okay, weil wir es einfach gern machen.
Wer weiß, vielleicht meldet sich einer.
Ja, nein, am Ende des Tages muss man das, es hat ja auch was mit der Situation zu tun. Was passiert gerade musikalisch bei uns? Welche Videos, Reels haben wir aufgenommen? Welche Songs kommen auf Spotify? Und in dieses Konzert von Dingen, die wir so tun, versuchen wir es einfach einzusortieren. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, also das Thema Reisen war für uns immer interessant. Edeka war jetzt so irgendwie für viele von uns der Kindheitssupermarkt. Weiß ich nicht, Gallery Voice ist was wir eben alle einfach nutzen. Und wir sind sehr, sehr offen dafür. Man braucht halt, wie Marcel sagt, einfach eine Idee. Und die Idee kann entweder von uns kommen oder auch von der Brand. Es kommt auch manchmal jemand auf uns zu und sagt irgendwie, hey, wir würden gerne dieses mit euch machen. Und wir denken, ja, okay, die Marke passt, aber die Idee ist es noch nicht ganz. Da muss man auch mal sagen, vielleicht jetzt noch nicht, aber zu einem späteren Zeitpunkt.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendeine Modemarke sehr gut zu uns passen würde.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich würde
ganz bewusst keine Namen nennen oder keine Ideen geben, aber
da gibt es so, ja eine, die heißt sehr ähnlich, ne?
Ja, aber einfach das, also zumindest ich empfinde das so, dass wir nicht nur ein A-Cappella-Quartett sind, sondern auch immer diesen leichten Boygroup-Faktor da drin haben. Und das finde ich auch gut so.
Ja.
Und dazu gehört eben, dass man alle vier so leicht individuell natürlich auch abbilden kann und Schwerpunkte setzen kann. Und das würde zum Beispiel mit sowas sehr gut funktionieren.
Ja. Aber spannend, ihr denkt da wirklich aktiv drüber nach. Jetzt, was muss man denn auch wirtschaftlich so auf den Tisch legen, um mit euch irgendwie zu arbeiten? Wie strukturiert ihr da die Angebote? Ich stelle mir das total konfus vor. Ihr seid jetzt erstmals mit so Deals konfrontiert. Wie bepreist ihr sowas? Denkt ihr sehr aus Kundenperspektive, welchen Mehrwert das ökonomisch für die haben kann? Denkt ihr nur aus Brandperspektive von euch, die sagen, Mensch, ne, entweder take it or leave it. Also wie geht man das an?
Also ich würde jetzt mal keine Zahlen nennen, nicht weil ich irgendwie geheimnistuerisch sein will, sondern weil sowas einfach ja auch im Wandel ist und im Fluss. Wenn man merkt, okay, es geht followermäßig voran, dann verändert sich das einfach auch schnell. Total. Oder bei manchen Sachen denkt man irgendwie, ja, okay, das brauchen wir jetzt, dann bewertet man das auch anders. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich einfach immer fragen, was ist der Aufwand für uns, der Zeitaufwand, was ist der Nutzen für den Kunden, wie groß ist der? Und die dritte Seite dessen ist sozusagen, wie ist der Zeitraum, in dem das bespielt werden soll. Also es ist ja so dieses Klassische, wenn das jetzt irgendwie über die nächsten 10 Jahre ausgestrahlt wird, dann muss man natürlich einen anderen Preis machen, als wenn es für 2 Monate irgendwie Buyout ist und dann ist es vorbei. Das sind so die Parameter, denke ich, anhand derer sich das entscheidet. In der Vergangenheit haben wir eben schon das versucht so zu machen, dass wir die Kooperation nicht jetzt so overpriced haben, dass der Kunde dann irgendwie sagt, ja einmal und dann nie wieder, sondern wir versuchen schon auch mit den Partnern in eine langfristige Zusammenarbeit zu kommen. Und ich glaube, am Ende muss jeder seinen Preis da auch ein bisschen selber finden. Wir sind da auch nicht am Ende der Fahnenstange, denke ich, angekommen von dem, was wir vielleicht jetzt mit der Größe unserer Accounts machen könnten. Ja. Aber es ist auch nicht der einzige Wert, den wir darin sehen.
Ja, und das andere Spielfeld sind natürlich die Konzerte.
Ja. Aber damit macht die schon noch mehr, also mal Gesamtumsatz
ja, es gesehen. Ist noch, ja, es ist auf jeden Fall der größere Teil, aber das andere ist eben auch wichtig geworden.
80%, 20% liege ich da ungefähr so richtig?
Ja, so 70-30. 70-30,
ja, ja, okay. Ja, okay. So, okay. Ja, ja. Wie viele Konzerte macht ihr im Jahr ungefähr?
Also im letzten Jahr haben wir ungefähr 40 gemacht. Schauen wir mal, wie viel jetzt dieses Jahr werden.
Ja. Okay. Es muss, also Ziel ist natürlich, dass es jedes Jahr mehr ist. Ja. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, dass man natürlich auch die wirtschaftliche Realität eines Konzertsaals oder eines Spielorts anerkennen muss. Also man kann keine
Total.
Mondpreise verlangen, weil man denkt, man ist das wert und dann sind da aber nur 150 Plätze. Also so geht es natürlich nicht, ja, sondern es muss immer in einem sinnvollen Rahmen.
Ja, und das ist das Gleiche gilt für die Social Media Kooperation. So, und Geld ist auch nicht die einzige Währung, das muss man Total. Auch sagen. Also es gibt einfach auch Sachen, die macht man, weil sie eine schöne Reputation haben, weil es Aufmerksamkeit bringt. Manchmal will man auch einfach irgendwie was Gutes tun und seine Reichweite jetzt nicht nur kommerziell nutzen, sondern irgendwie auch sagen, hey, wir finden, das ist ein toller Zweck, ja, das macht Absolut. Wir. Also deswegen.
Wird einem schnell immer unterstellt, gell, wenn man ja. Reichweite hat, wenn man nicht sich dann engagiert, dass man es ja. nur um.
Aber ja. Nee, es geht. Es, nee, also man bleibt ja, ja auch, man, wir bleiben ja auch irgendwie Menschen und für Leute, die nicht nur jetzt den ganzen Tag darüber nachdenken, wie wir am meisten Geld verdienen können. Ja. Das ist ein Aspekt und ich glaube, um selbstständig zu sein und zu bleiben in dieser Welt, in der wir uns bewegen, muss man darüber auch nachdenken, aber es ist nicht alles.
Total.
Ja.
Ist jetzt ein bisschen der Podcast, ne? Also deswegen frage ich auch immer, weil ich natürlich einfach dieses Thema, Mensch, wie strukturiert ihr euch als Ensemble generell? Wie strukturieren sich Firmen in der Klassikbranche? Was steckt ja. ökonomisch dahinter? Ich finde immer, durch dieses Wissen kann man das auch dann besser nachvollziehen, ja, ne? Und irgendwie so in die Realität übersetzen und vielleicht auch manches davon in die eigene Realität irgendwo ja. übersetzen. Ne? Und das ist ja so ein bisschen Sinn und Zweckgebend des Ganzen. Aber das finde ich sehr spannend. Das ist ja 70-30, also das ist ja schon wirklich
Ja, es ist gewichtig und wir hoffen ja. auch, dass es noch sich weiterentwickelt. Aber eben alles nicht mit Gewalt und nicht um ja. jeden Preis, sondern nur in der Mitte muss immer irgendwie eine gute musikalische Arbeit stehen. Ja. Und das ist eben unser Produkt.
Absolut. So. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für die Offenheit, diesen Podcast zu führen. Ja. Wir sitzen hier in Berlin im Telegrafenamt. Sehr in einer schön. Tollen Location. Es macht locationmäßig Spaß, hat mit euch sehr Spaß gemacht. Die vielleicht Zusammenarbeit mit euch macht Spaß und ich freue mich, wenn die Folge online ist und der ein oder andere vielleicht was Sinnvolles drin findet. Danke euch.
Danke dir. Vielen Dank.